Herzlich willkommen zum Podcast Orga Consult. Mein Name ist Christian Rickmann und hier dreht sich alles um die verschiedenen Facetten der Organisationsberatung.
Klar, die Technik muss vorhanden sein, die Technik muss als Möglichkeit wahrgenommen werden, also damit kann man Dinge machen, aber die allergrößte Herausforderung sind oft wirklich so ganz banale Anwendungsdinge. Weil digital und remote ein paar andere Psychologiken gelten als in der Präsenz. Online-Video-Meetings sind nicht per se schlechter oder besser, sondern sie sind funktionaler, wenn ich bestimmte Dinge beachte.
Hallo Jürgen, toll, dich hier auf dem Bildschirm zu haben diesmal. Meine Hörer kennen das schon. Ich sage immer, wie das genau passiert, also nicht hier in Präsenz, sondern diesmal wieder digital per Remote-Funktion, Zoom, wie man das ja nun auch sehr schön machen kann. Die Zuhörerinnen und Zuhörer von meinem Podcast, im Gegensatz zu mir, kenne dich nicht, weil wir haben ja auch schon zusammengearbeitet. Und deswegen mache ich es jetzt ganz schnell. Jürgen, sag einfach mal das über dich, was du meinst, was diese Zuhörenden wissen sollten über dich und zu unserem Thema aus deiner Sichtweise, damit sie damit gleich ein Bild von dir kriegen, ohne dich sehen zu können.
Okay. Ja, erstmal vielen Dank, lieber Christian, für die Einladung und die Möglichkeit, hier in diesem Podcast sprechen zu können. Zu diesem Thema, was ist wichtig? Also erstens, ich bin 54 Jahre alt und habe ein Vierteljahrhundert meines Lebens mit Personal- und Organisationsentwicklung verbracht. Die ersten 15 Jahre habe ich nur Präsenz trainiert, beraten, gecoacht und so weiter und so fort. Und seit mittlerweile 10 Jahren beschäftige ich mich mit dem Thema Remote und digital, digitales Lernen, digitale Führung. Eher ein bisschen durch Zufall, weil ich war vor 10 Jahren auf einer Fortbildung in den USA und habe da kennengelernt, dass die damals ja schon ganz weit waren, was das Thema Remote betrifft. Das habe ich dann mitgebracht und hat sich dann eben durch Corona natürlich nochmal wesentlich verstärkt. Also so das eine, so meine Erfahrung mit Präsenz und mit Digital und Remote. Was ist noch wichtig zu wissen? Ich habe 2 Jobs. Ich bin Inhaber einer kleinen Beratungsfirma, Summit und Partner. Wir machen vor allem Ausbildungen im Bereich Führungskräfteentwicklungen, Coaches, Berater und Trainer. Und mein 2. Job ist, dass ich seit 3 Jahren Professor für Wirtschaftspsychologie an der Hochschule für angewandtes Management bin. Und da bilde ich sozusagen wissenschaftlich die gleichen Themen ab, wie auch in meiner Beratungspraxis.
Ja, Jürgen, vielen Dank. Und in dem Thema haben wir uns auch kennengelernt.
Genau.
Du hast gerade schon das Wort Corona genutzt. Auch in meiner Zeit, als ich Dozent am Studiengang Coaching, Organisationsberatung, Supervision bei der Unikims in Kassel gewesen bin, weil das habe ich jetzt ja letztes Jahr erstmal für mich wieder abgeschlossen. Dort haben wir dann gedrungen auch dadurch, dass ja über Corona es doch etwas virulenter wurde. Was heißt es eigentlich, remote zu beraten? Das Seminar entwickelt Remote-Beratung und dadurch haben wir uns kennengelernt und haben daran gearbeitet. Und ich freue mich sehr, mit dir jetzt zum 3. Mal jemand hier zu haben, mit dem ich das Thema Remote, ich nenne es jetzt auch lieber hybrides Arbeiten, nochmal durchdringen kann, weil es ist einerseits Selbstverständlichkeit geworden. Es gibt ja auch nur noch wenig technische Restriktionen, dass es quasi unmöglich ist. Und gleichzeitig ist es überhaupt nicht selbstverständlich, sondern es ist immer wieder interessant, wie je nachdem, wie man damit zu tun hat, hybrid arbeitet. Und hybrid arbeiten heißt ja nicht, ich habe so wie wir jetzt gerade einen Bildschirm geöffnet und wir beide können uns beim Sprechen anschauen, also haben zur Telefonie das Bild noch dazu, sondern es bedeutet ja deutlich mehr. Und ich möchte gleich zum Reinkommen mit einer kleinen Geschichte von mir beginnen, wie du ja auch gerade von den USA erzählt hast. Ich habe bei mir nochmal richtig recherchiert in meinen Unterlagen, Also meine erste, könnte man sagen, Hybridarbeit, aber die war keine richtige, das werden wir dann noch ausarbeiten, habe ich 2006 gemacht.
Ui.
Und zwar, ja, war ich Berater bei der Daimler AG und die hatten eine große Produktionsverlagerung und zwar hatten die die damalige A-Klasse. Die wurde in Südafrika und in Sindelfingen wurden Teile produziert und auch das Fahrzeug dann auch in Rastatt. Und das lief aus, diese erste A-Klasse, und dann haben die das nach Brasilien verlegt. Also heißt, die Produktion wurde von Südafrika und Sindelfingen nach Juiz de Fora in Brasilien verlegt. Und dieses Übergang, die beiden Firmen, ThyssenKrupp, Drautz-Nothelfer und Daimler zusammen dann gemanagt haben und das auch durchgeführt haben, durfte ich damals als Berater begleiten. Und die Story ist die, 2006, wie lief das? Man hatte Telefonie, man hatte E-Mail und also setzte ich mich in den Zug und machte eine Tagesreise von Kassel nach Sindelfingen, um dort an einem zweistündigen Meeting teilzunehmen. Dieses Meeting sah so aus, dass dort ein großer Fernseher stand, gleichzeitig eine Telefonschaltung geschaltet war und wir saßen mit fünf, sechs Leuten in einem sehr engen Raum und haben mit Brasilien quasi Video geschattet. Ich brauche nichts über die Qualität zu sagen, die
Naja.
Verständlichkeit, es waren nicht alle im Bild, aber immerhin haben wir uns mal gesehen. Es gab eine Vorstellungsrunde und dergleichen. Und dann habe ich mich wieder in das Taxi und in den ICE gesetzt und habe für diese 2 Stunden diese Reise abgeschlossen, indem ich wieder nach Kassel gefahren bin. Also ein Tag unterwegs, da ging es um E-Mail und so weiter fort. Irgendwann der Flieger, dann die Arbeit in Brasilien und dann wieder zurück. Ich behaupte, das war zwar ein Versuch, so international eine Verbindung und etwas ein Warming-up und eine Fokussierung zu machen, aber es war alles andere als hybrides Arbeiten und Kollaboration, sondern es war etwas, und da komme ich gleich auf das, was ja in diesem ersten Podcast hier bei mir, der sechste mit Dr. Thomas Hartmick, sehr thematisiert wurde. Es ging darum, dass man sich in der Zusammenarbeit koordiniert. Dafür muss man kommunizieren. Also haben wir kommuniziert per E-Mail, per Telefon, dann nochmal per Fernseher und Satellitenschaltung, um über diese Koordination etwas vorzubereiten, um dann in Präsenz in Brasilien kollaborativ tätig sein zu können, weil da haben wir 2 Tage wirklich zusammengearbeitet. Und dieses ganze Thema ist ja mittlerweile komplett digitalisiert möglich, aber nicht immer unbedingt üblich. Und damit möchte ich so aus dieser Geschichte nochmal gleich zu dir übergeben, weil, wie du das gerade gesagt hast, die USA waren damals viel weiter als wir. Aber was war das denn damals? Hatten die schon eine Systematik? Hatten die da schon Formen? Oder war es einfach nur üblicher, schon am Bildschirm zu sitzen?
Beides. Also sie hatten schon Strukturen und Formate entwickelt. Und es war auch damals, ne, so in dieser L&D-Bubble, die ich mich, ich, in die, in der ich mich bewegt habe, auch üblicher. Also es war viel weniger Hemmungen, sich vor dem Bildschirm zu setzen und sich auszutauschen. Ich weiß, es war damals vor 10 Jahren schon, dass ich das erste Whiteboard, das virtuelle, erste virtuelle Whiteboard kennengelernt habe. Also wir reden jetzt von den technischen
Ja,
Entwicklungen. Ja, das
genau.
ist nochmal wichtig. Vielleicht nochmal ganz kurz auch auf dein Beispiel zu kommen. Es ist ja auch erstaunlich, dieses Thema Hybrid und Remote, das hat ja noch eine viel längere Tradition, und zwar mit dem guten alten Telefon. Ne? Ihr habt das ja auch verwendet, aber na, auch wenn man so ein bisschen so in den Beratungskontext, in den Coaching-Kontext, wie lange gibt es Telefonseelsorge? Ja,
Ja, stimmt.
so. Ne? Also wir haben da eigentlich schon vielfältige Erfahrungen vorher gesammelt mit, ich sage es jetzt mal vereinfacht, mit dem Umstand, dass Menschen nicht im gleichen Raum sitzen und sich unterhalten, ja, sondern über Distanzen kommunizieren. Aber was natürlich der große Game Changer war, ist, dass man sich plötzlich gesehen hat, jetzt in der Videokonferenz. Wobei Remote natürlich viel mehr ist als nur jetzt diese synchrone Kommunikation. In einem Online-Meeting. Es gibt ja auch viele Möglichkeiten der asynchronen Remote-Kommunikation, ne, wie Kollaborationswerkzeuge etc., die natürlich damit auch eine große Rolle spielen.
Und damit hast du eine wichtige Unterscheidung gerade für mich eingeführt, und zwar synchron, asynchron. Also gerade die Kollaboration, die heute sehr üblich ist, dass du eben über verschiedene Tools, über Miro, Jira oder was wir da alles haben, oder Concept Board, es gibt ja sehr viel, oder in Microsoft 365 hast du es ja alles integriert schon, Whiteboard, Kanban Board. Du kannst auch über die verschiedenen Clouds, die dahinter sind, kannst du alles immer gleichzeitig, ungleichzeitig verfügbar machen. Aber der Punkt ist ja der, also letztendlich ist hier in Kassel ist ja die Grimmwelt, das Museum der, ne, auch über die Brüder Grimm. Und es ist erstaunlich, dass es dort dokumentiert, wie die selbst in ihrer Zeit mit China und wo auch immer Korrespondenz hatten. Das waren eben Briefe, die waren Wochen, vielleicht auch Monate
Ja, klar.
unterwegs. Und das ist ja im Grunde schon dasselbe, die Zeitspanne selber, aber es ist eben asynchron. Und der qualitative Sprung ist nicht, dass wir uns jetzt hier gerade sehen, sprechen. Wir könnten jetzt ja gleichzeitig hier dabei was schreiben, was unsere Zuhörer nicht sehen würden. Wir könnten chatten, wir könnten Stift in der Hand haben, wir könnten malen, wir könnten Post-its machen und hätten nach diesem Gespräch gemeinsam vielleicht irgendeine Konzeption erarbeitet, die sofort dann auch verschickbar wäre, ausdruckbar wäre oder was man auch
Genau.
wollte. Und das ist ja, glaube ich, diese besondere Dimension, die du dann wahrscheinlich schon eben diese ungefähr 10 Jahre vorher in USA erlebt hast, wo die technischen Möglichkeiten, soweit sie da waren, und das ist ein wichtiger Punkt für mich. Es liegt nicht daran, ob sie da sind, das ist eine Voraussetzung. Es liegt mehr daran, als sie als solche wahrgenommen werden und dann über ein anderes Mindsetting die Kollaboration als ein echter Ersatz für die Präsenz gesehen wird oder, was ja auch häufig so ist, sogar eine Steigerung der Präsenz von manche Sachen lassen sich so besser bearbeiten.
In jedem Fall, ja. Genau. Ja, ich meine, die Technik ist immer so das eine, ne? Wenn ich jetzt heute so meine Kunden überblicke, die in diesem Bereich tätig sind, dann ist es immer eigentlich die Herausforderung, wie bei allem, wie jetzt ja auch bei KI und so weiter und so fort, dass klar, die Technik muss vorhanden sein, die Technik muss als Möglichkeit wahrgenommen werden, also damit kann man Dinge machen, aber die allergrößte Herausforderung sind oft wirklich so ganz banale Anwendungsdinge, also wie teile ich den Bildschirm? Ich bin immer wieder erstaunt, wie viele, ne, auch erfahrene Führungskräfte sagen, oh, ich weiß jetzt gar nicht, wie ich den Bildschirm teilen soll. Oder was ja viele Organisationen gemacht haben und immer noch machen, dass sie eins zu eins ihre Präsenzkommunikation, zum Beispiel die Meetinghäufigkeit, in den digitalen Raum übertragen. Das ist natürlich auch hochgradig zum Scheitern verurteilt, weil digital und remote ein paar andere Psychologiken gelten als in der Präsenz.
Und also in dem zweiten Podcast von I. Steven, das ist mein 13., da macht er das sehr deutlich, wie die Veränderung, also die technische Grundlage ist da, die Prozesse werden anders und damit wird das Thema Führung auch anders, das Thema Subkulturen in den Teams wird anders, das Thema Kohäsion, da hat ja Thomas Hartwig auch schon sehr darauf hingewiesen, wird anders anzusteuern. Insofern kriegst du die entstehende Vielfalt ist die, dass ich eine enorme Auswahl habe von Präsenz über klassische Kommunikationsmittel bis zur Kollaboration, damit die Effizienz des Zusammenarbeitens zu steigern. Aber es kommt eine zusätzliche Kompetenz dazu. Ich muss die Kompetenz haben. Ich nenne es jetzt Format. Welches Format oder welches Setting nutze ich zu welchem Anlass und zu welchem Inhalt? Und wenn ich da virtuos mit spiele, kann ich sogar einen enormen Fortschritt generieren. Aber wenn ich das nicht tue, weil ich nur einzelne Dinge, weil ich sie zufällig kenne, nutze und sie dann vielleicht noch dysfunktional nutze, also Präsenz, wenn Remote besser wäre, Remote, wenn es eigentlich nur in Präsenz geht, also diese Überlegungen mit der Entscheidung und die dann nicht nur aus Kosten- und Zeitgründen zu treffen, sondern auch daraus, was ist gerade funktional, wird eine Metaführungskompetenz. Und das ist, finde ich, schon etwas, was in dieser Ausprägung wirklich erst in den letzten 10 Jahren mittlerweile, aber bei uns hier in Deutschland ja schon durch Corona nochmal sehr geboostert worden ist. Und jetzt die Erfahrung ist, die ich mache, und trotzdem ist es keine Selbstverständlichkeit.
Nein, nein, in jedem Fall. Es gibt von 24 eine schöne Studie hier von Schermuli in Berlin. Was sind Erfolgsfaktoren hybriden Arbeitens? Also ich rede jetzt nicht vom Berater, sondern ne, von den Mitarbeitenden und Führungskräften im Unternehmen. Und da ist einer der wichtigsten Erfolgsfaktoren Schulungen, dass die wirklich das mal lernen und können. Und gleichzeitig kam raus, dass Schulungen ganz selten angeboten werden zum Thema Hybrid und Remote.
Ja, es wirkt
Ja.
ja so einfach, ne?
Genau,
Brauchst ja
es
nur
wirkt so
einmal
einfach.
klicken.
Genau. Und es gibt so viele kleine Stolperfallen, ne, bei dieser ganzen Thematik. Also allein die Frage, wie lange sollte denn so eine, jetzt, wenn wir bei Online-Sitzungen sind, ne, wie lange sollte das dauern? Ne? Und da gibt es ja Horrorszenarien, dass da 3, 4 Stunden Meetings abgehalten würden mit 15 Minuten Pause. Man weiß aus der Forschung, ideal sind so 45 Minuten lange Meetings, danach mindestens 5 bis 10 Minuten Pause. So. Ich kenne kein einziges Unternehmen, ehrlich gesagt, wo das so als Regel festgehalten wurde. Mal, also wirklich einen Strukturrahmen zu geben. Oder das zweite, wie häufig sollte ein Meeting stattfinden? Ja, da, wenn du den manche Kalender von Führungskräften anguckst, da ist ja die ganze Woche mit Online-Meetings voll. Ja, und dann zwischendurch noch Präsenz-Meeting. Dass Online-Zeit anstrengender ist aus verschiedensten Gründen heraus, weiß man mittlerweile auch gut aus der Forschung, ne? Also Stichwort Zoom-Fatigue, aber auch, dass man hier berücksichtigt, wie häufig wollen wir denn online mieten? Also da gibt es ganz, ganz klare Evidenzen, die aber wenig in dem Unternehmen umgesetzt werden und viele können es einfach nicht, muss ich mal so ganz pauschal sagen. Ja, zum Beispiel ein Punkt, können ja auf die einzelnen Punkte auch nochmal näher eingehen, aber ein Punkt ist, dass natürlich im Online-Meeting dieses ganze Informelle wegfällt. Ne? Also das Gespräch an der Kaffeemaschine und so weiter. Das heißt, ich muss bei Online-Kommunikation, digitaler Kommunikation, immer schauen, wie kann ich denn diesen informellen Kommunikationsraum öffnen, ein Stück weit. Was machen dagegen viele Unternehmen? Die fangen ein Meeting an und sofort kommt die Agenda und sagt, Top 1, Top 2, Top 3, knallen das durch und am Ende haben sie zwar Themen besprochen, aber es gab kein Commitment zu den Themen, weil diese Anfangsphase die zu schnell übergangen wurde.
Und das ist im Grunde nichts Neues, weil das ist ja auch das, was du letztendlich jedem Meeting, wo man dich dann kennt, dann meint man, ja gut, das brauchen wir nicht, das haben wir alles. Aber wenn du einen Workshop machst, ich mache ja viele Workshops, muss ich selbst, wenn ich gut hochgefahrene Teams erlebe, ich hatte gerade letzte Woche wieder einen, dann muss ich mich selbst zusammenreißen und sagen, und wir machen trotzdem eine Art von Warming-up. Das ist nicht 2 Stunden. Aber es geht nicht, okay, das ist unser Thema, das gehen wir jetzt runter, das diskutieren wir durch, sondern eine Frage gerade so und so, also was ist gerade nochmal bei euch, seid ihr schon hier? Also man kann es ja so einfach machen oder man kann es kunstvoller machen über irgendwelche Interventionen. Und ich bin immer wieder selbst erstaunt, obwohl ich das so lange mache, wie wichtig ist dieses Reinkommen, dieses Ankommen, dieses Sichtbarwerden. Obwohl wir uns schon gegenüber sitzen, vielleicht sogar in einem Stuhlkreis sitzen, ohne Tisch dazwischen, also die ganze Körpersprache wahrnehmen. Und wie ich merke, wie nach diesen vielleicht, wenn man dann mal ein kleines Team hat, nur mit 6 Leuten, nach dieser vielleicht Viertelstunde Zeit, die man sich nimmt, zumindest für einen Tagesworkshop, was ja eigentlich wenig ist, aber in dem Moment fast dann aufgrund des inhaltlichen Druckes, wie Zeitverschwendung, subjektiv wahrgenommen werden könnte, was es für eine wichtige
Ja.
Investition ist. Und das kann ich auch bestätigen. Das Remote-Arbeiten suggeriert sowas, da brauchen wir das schon gar nicht mehr. weil man sieht sich zwar und
Ja.
man hört sich, aber es geht Inhalte, man hat sofort einen geteilten Bildschirm oder wie auch immer, man guckt auf einen Text und dann geht man da halt durch. Also eigentlich mehr so wie so Maschinen, die nochmal inhaltlich rein kognitiv das durchgehen können.
Genau, ja.
Sag doch nochmal, du sagst, du bist ja da nun, ich bin ja da der reine Pragmatiker, du bist ja da auch viel mehr in Lehre und Forschung zu diesen Themen. Erzähl doch mal, also was gibt es da für Hintergründe, für Erkenntnisse, woran kommst du vorbei, was hast du für Hypothesen, warum es so läuft, wie es läuft, dass wir das einfach nochmal aus deiner Perspektive hören können.
Also, da gibt es natürlich sehr, sehr viele sehr interessante Forschungsergebnisse. Also ein Punkt, was ja häufig so zitiert wird von, ich sag mal, konservativerer Seite, wenn es um das Thema Remote geht, ist, man könnte es jetzt so mit dieser Kanalreduktionstheorie beschreiben, zu sagen, naja, online, also ich rede jetzt mal von Online-Meetings erstmal, oh, ist ja immer eine sehr schwierige Situation, weil ich habe natürlich wenige körpersprachliche Hinweisreize und Kommunikation wird dadurch aufwendiger. Na, und das stimmt ja auch, wir sind ja jetzt in so einem Online-Meeting auf einem Video, kleinen Videoausschnitt begrenzt. Ja. Mittlerweile weiß man aber, dass diese Kanalreduktion durch viele andere Möglichkeiten gut kompensiert werden kann. Ja. Das heißt, Online-Video-Meetings sind nicht per se schlechter oder besser, sondern sie sind funktionaler, wenn ich bestimmte Dinge beachte. Und da gehören zum Beispiel dazu, dass ich den Anfang viel bewusster gestalte als im Präsenzraum. Ja. Was auch mit eine Rolle spielt, ist, dass die Kommunikation etwas verlangsamt werden muss. Also durch die fehlenden körpersprachlichen Hinweisreize ist natürlich die Gefahr von Missverständnissen viel, viel höher. Deswegen muss man öfter nachfragen, öfter zusammenfassen, öfter zum Beispiel auch Visualisierungen nutzen, um diese Gefahr von Missverständnissen zu reduzieren. Also wir sprachen vorhin auch ganz kurz zum Einstieg zum Thema Metakommunikation, ja, dass ich wirklich auch sage, was ich denn gerade mache, wenn ich gerade technische Schwierigkeiten habe und so. Also ich muss viel mehr reden, viel strukturierter vorgehen, viel mehr Wert auch wirklich auf das Thema Einstieg und Beziehungsarbeit leisten und dann gelingt so eine Online-Kommunikation sehr, sehr gut.
Ja, also das ist ja auch das, was ich wirklich aus unserem Seminar geschehen damals, ich meine, das war ja, wir haben das gemacht, war das 2021, sehr mitgenommen habe. Und ich komme mir immer ein bisschen komisch vor, aber ich habe das zur Angewohnheit gemacht, immer wenn ich online bin, dass ich trotzdem immer mit irgendwelchen Running Gags, wo man sich wiederholt, aber das gegen der Gegenüber oder die Gegenüber, die wissen das ja nicht, wo ich sage, also ich beobachte hier nicht gerade meinen anderen Screen, weil ich meine E-Mails abarbeite, ne? Oder chatte gerade mit meiner Frau, sondern ich gucke hier rechts rüber, weil ich da einen zweiten Bildschirm habe. Und das Dokument, aus das wir gerade gucken, das ist auf diesem Bildschirm, deswegen sehen Sie mich da gerade jetzt immer von der Seite, ne? Oder wenn ich es umgedreht habe, also ich erkläre einfach, oder wenn mir mein Stift runterfällt, dann sage ich, oh, mein Stift ist runtergefallen, ich bücke mich gerade mal und bin nicht einfach aus dem Bildschirm verschwunden. Das kann ich ja in der Präsenzsituation alles wirklich eins zu eins beobachten. Und da weiß ich, wenn jemand vom Stuhl aufsteht und mal gerade woanders hingeht, was er gerade tut, weil, ne, sie sich gerade gleich ein Glas Wasser holt. Jetzt muss ich sagen, sorry, ich bin mal gerade weg aus dem Bildschirm, ich hole mir ein Glas Wasser. Also das ist. Einerseits ist es trivial, andererseits gehört es genau zu diesen Elementen, die ich jetzt eigentlich kompensieren muss. Also ich muss ja über Sprache Wahrnehmungskanäle kompensieren, die ich
Ganz
sonst
genau.
aufgrund von Hören, Riechen, Schauen hätte.
Ja.
Bring doch noch mal so ein paar
Ja.
Elemente, die dir sehr
Ja.
wichtig erscheinen.
Genau. Also was ein ganz, ganz wesentlicher Punkt bei der Gestaltung von digitaler Kommunikation ist, ist auch die Wahl, die bewusste Wahl des Videoausschnitts. Ja. Du sprachst gerade von zwei Bildschirmen. Das ist eine große Falle für viele. Ja. Also Man kann ja online keinen wirklichen Augenkontakt herstellen, weil entweder schaue ich in die Kamera oder ich schaue auf den Bildschirm, und den Videoausschnitt meines Gesprächspartners an. Tatsächlich ist es so, dass ich mich immer wieder zwingen muss, auch wirklich in diese Kamera zu gucken, um sowas wie Augenkontakt zumindest zu imitieren. Ja, die Frage des Hintergrunds ist auch so eine Sache, ja. Es gibt mittlerweile schöne Studien, dass virtuelle Hintergründe nicht so gut ankommen, ja, weil sie nicht authentisch wirken. Wenn ich plötzlich hinter mir so ein stylisches Großraumbüro habe, ne, das sagt nichts über mich aus, ja. Also da gibt es viele Gesichtspunkte. Ein anderer echt aus meiner Sicht ganz wichtiger Punkt ist, woher kommt dieser doch auch in Studien nachgewiesener Stress von Online-Meetings, ja? Und da hat man herausgefunden, ein großer Punkt ist, dass man nicht nur die anderen sieht, sondern auch sich selbst. Das heißt, anders als in einer analogen Kommunikation checke ich ja die ganze Zeit mein Bild, ja, und das kann sehr, sehr anstrengend sein. Deswegen ist da auch die Empfehlung, auch zwischendurch die Selbstansicht mal auszuschalten. Ja, das ist, es gibt über, da gibt's also das ist harte Evidenz, da ist nichts zu beschönigen. Es gibt ne, dieses Zoom-Fatigue-Syndrom, das heißt, dass Menschen halt vor dem in Online-Sitzungen ermüden. Und da gab es, das ist eine französische Studie gewesen, ein erstaunliches Ergebnis war, dass Frauen öfter an diesem Zoom-Fatigue-Syndrom leiden. Also sie ermüden schneller. Und dann hat man da mal nochmal genauer hingeguckt, auch so mit Eye-Tracking-Methoden und sowas, und kam dann zu dem Schluss, dass Frauen öfter ihr Selbstbild checken und deswegen schneller ermüden. Ja. Uns Männer ist das
Einhaken.
manchmal so ein bisschen egal, ne, wie wir es rüberkommen.
Ja, so nach wie sie ein Mann aussieht,
Ja,
ist eh egal. Was
genau.
ja nicht
Ja,
stimmt,
genau.
ne?
Ja.
Aber
Aber
klar. Ja, ja.
das sind viele, viele Punkte. Also auch eine aus meiner Sicht wirklich bedeutsame Erkenntnis ist, man hat geguckt, ne, also wie wird. Das ist jetzt dann auch vor allem so im Coaching, aber ich glaube, es kann auch jeder nachvollziehen, der viel mit Kollegen zu tun hat, die er noch nie persönlich gesehen hat, dass Nähe nicht durch, also persönliche Nähe nicht durch die Begegnung vor Ort hergestellt wird, sondern der wesentliche Faktor für emotionale Nähe ist die gemeinsam verbrachte Zeit. Ja, das heißt, wenn ich jemanden oft online treffe, habe ich eine hohe Chance, mit dem eine starke emotionale Beziehung aufbauen zu können, also wenn ich das denn möchte, ja. Als wenn ich jetzt mit jemandem zu tun habe, den ich immer mal wieder in Präsenz treffe, aber halt nicht so häufig. Also die Qualität der Beziehung wird vor allem durch die gemeinsam geteilte Zeit aufgebraucht, nicht durch die Art des Mediums.
Und da kommt ja noch was hinzu, also das weiß ich auch ganz klar aus dem Coaching, da gibt es ja auch wirklich empirische Untersuchungen zu, dass wir Menschen komischerweise, das gilt übrigens auch für die künstliche Intelligenz, wir vertrauen diesem Gerät und dann auch dieser Remote-Tools häufig Dinge an, die wir in der Präsenz gar nicht so schnell tun würden. Also,
Ja.
ne, also da, also die, da gibt es ja wirklich Untersuchungen auch im Online-Coaching, dass der Grad der Vertrautheit viel schneller hochgeht als in Präsenz. Interessanterweise, warum auch immer, eigentlich weiß ich weniger, ich kann weniger spüren. Mein Gegenüber kann ja wirklich was ganz anderes sein. Ich habe weniger Überprüfungsmöglichkeiten und trotzdem steige ich schneller konzentriert ein und bin dann in manchen Fragen, nicht immer, sogar remote, auch in meinen Coachingsprozessen, intensiver dabei, als wenn ich gegenüber säße, weil dieses Gegenübersitzen auch eine Ablenkung ist, also auch
Ja, in jedem
eine
Fall.
andere Konzentration.
Ja.
Also das sind, aber da, weil du das nochmal an diesen beiden Beispielen, finde ich ja nochmal sehr deutlich, dass es sehr viel Wissen gibt, aber wir leben ja in einem gewohnten Raum und in einem gelernten Verhalten und machen dann scheinbar triviale Übertragung, also ist gleich wie, also Remote ist
Genau.
gleich wie Präsenz und merken gar nicht, dass es trotzdem was völlig anderes ist. Ich möchte nochmal zusammenfassen. Also was ich damals als Thomas Hartwig, der hatte ja schon 2010, haben die dieses Forschungsprojekt losgelegt. Und was mir damals wirklich geholfen hat, war alleine diese Unterscheidung zwischen Kommunikation, Koordination, Kooperation, Kollaboration. Dass das was Unterschiedliches ist. Allgemeinsprachlich sagt man einfach, ist alles Kommunikation. Und dass ich in dieser Unterscheidung auch andere Interventionen setze, mittlerweile auch andere Tools einsetze und was ich vorhin schon sagte, mich bewusst entscheide, das ist jetzt Kooperation und Kooperation findet mich vielleicht sogar nur über einen geteilten Kalender statt oder so. Und da
Ja,
brauche ich
genau.
nicht mehr.
Ja.
Plus, und ich habe das Gefühl, da gibt es auch gerade so ein bisschen wieder das ist kein Rückschritt, sondern wieder ein Zurück zu der Wahrnehmung, wie toll die Telefonie ist, weil ich zunehmend wieder telefoniere, also kein Videocall mache, weil die Spontanität drin ist. Also dieses ruft mich einfach an, du brauchst keinen Telefontermin machen. Ich sehe ja, dass du es bist. Und wenn ich eben 10 Minuten habe für ein Telefonat, dann mache ich das wieder. Dagegen ist ein Videocall viel aufwendiger. Ich muss vorm Gerät sitzen oder wenn es dann noch auf dem Smartphone ist, ist es ja klein. Also das ist erstmal diese Unterscheidung. Das nächste ist, dass ich, wenn ich wirklich hybrid arbeite, dann ist es wichtig, wie sieht die Location aus? Also wie kann ich das gestalten? Welche Technik habe ich? Welche Anwendung? Wie stelle ich weiterhin Kohäsion statt? Sicher, was hat das mit Führung zu tun? Und wie muss ich das auch nochmal verändern? Und da habe ich meiner damals hier mit dem IS Steven, der ja auch den einen Podcast mitgestaltet hat, die habe ich ja sehr stark beraten. Und zwar ist ja eine E-Commerce-Company und die sind natürlich sehr gewohnt, so zu arbeiten. Und da habe ich etwas gelernt. Also während ich da moderiert habe, hört man ja auch sehr zu. Den unterschiedlichen, die nennen das UX, UIX. Also Technik hat Funktionalität, die ist technisch gegeben oder nicht gegeben. Und dann gibt es die Oberfläche, die Bedienoberfläche. Und wir sehen nur die Bedienoberfläche. Und die Gestaltung dieser Bedienoberfläche ist ganz wichtig, ob wir die eigentlich dahinterliegende Funktionalität auch sehen. Also das ist nochmal das ganze Paket Hardware, Software, die damit zusammenhängt. Aber dann nochmal weiter. Jetzt haben wir ja die normalen Funktionalitäten oder die Prozesse, die in Unternehmen, Organisationen ablaufen. Also das Thema Silobildung. Also ich habe eine Corporate Identity, ich habe eine Identifikation, ich kenne Menschen, ich arbeite mit denen zusammen, ich denke über Kohäsion nach. Dann habe ich, wie wir ja wissen, Abteilungen bilden sich, Teams arbeiten, die müssen zusammenarbeiten, aber sie sind dann in einer Art Selbstreferenz. Die schließen sich ab und wollen eben nicht kollaborieren, weil sie gerne ihre eigenen Sachen durchziehen müssen. Das sind ja völlig althergebrachte Herausforderungen im Management, in Organisationen. Jetzt stülpe ich da noch mal das Remote drüber. Wie schätzt du das ein? Wird das verstärkt? Wird das vereinfacht? Wo muss man dann besonders hingucken, wenn ich noch mal auf das Organisationale gucke?
Ja, also das Thema Isolation von einzelnen Mitarbeitenden und das Thema Vertrauen, ja, Vertrauen in Teams sind tatsächlich die großen Herausforderungen von Remote-Arbeit. Das haben viele Studien gezeigt, ja. Übrigens, die Auswirkungen auf die Performance ist abhängig von der Gestaltung von Remote-Arbeit. Ja, also da gibt es positive und negative sozusagen Ergebnisse. Aber man kann nicht sagen, besser oder schlechter oder sowas, ne? Das hängt an vielen Variablen. Aber das Thema, wie baue ich Vertrauen auf? Ja, da sind natürlich dann die Führungskräfte ganz, ganz entscheidend gefordert. Und zwar vor allem, auch eine wichtige Erkenntnis einer Studie gewesen, vor allem zum Thema Kohäsion. Ja, dass Führungskräfte wirklich zuverlässig sind. Das ist ein ganz entscheidender Faktor bei diesem Thema, weil anders als wenn ich, man hat sich das vorstellen, im Büro, wenn ich denen jetzt die ganze Zeit sehe, dann sagt man sich halt, hat einen schlechten Tag, ja. Wenn ich nur noch punktuell kommuniziere, dann muss sozusagen der Touchpoint, ja, der Kommunikation zuverlässig sein, gut gestaltet sein und entsprechende Wirkung entfalten zu können. Also das ist ein ganz, ganz entscheidender Punkt. Und mit diesen weichen Themen, das ist halt immer ein bisschen schwierig, dann zu gucken, wie kann ich das durch Strukturen und Prozesse quasi befördern. Da muss man dann ganz, manchmal ganz tief schauen in die Führungsinstrumente einer Organisation. Ne? Was ist ein Anreiz, was ist kein Anreiz? Aber das Thema Zuverlässigkeit, Verlässlichkeit, Vertrauen und die Isolation, das sind die großen, großen Themen, die sozusagen auf der Schattenseite von Remote sind, mit all den Möglichkeiten, die sie bringt.
Also ich schätze, was da auch noch viel ausmacht, ist das Thema Spontanität. Also ich habe so diese Bürogebäude auch, habe ja viel in Friedrichshafen mit einer Weltraumfahrt gearbeitet, da hatten die dann so Gebäude, da hatten die viele Einzelbüros. Diese Einzelbüros waren sehr klein, also erstaunlich klein. Aber bei manchen stand die Tür auf, man ging durch die Flure, bei manchen war sie zu und das war so ein Zeichen, wenn die Tür zu ist, hat man geklopft. Oder derjenige, der darin gearbeitet hat, der hat da gerade was ausgerechnet und wollte auch nicht gestört werden. Es war ein Gespräch oder es war auf. Aber wenn, man konnte immer klopfen, hingehen und ich kann quasi mit einem Thema, was ich habe, wenn ich will, eben über den Flur hingehen. Und wie du gerade
Ja.
sagst, der Touchpoint, und wenn der gerade schlecht drauf ist, der brummelt mich nur an. Mache ich die Tür wieder zu, sage Entschuldigung und versuche es eine Stunde später nochmal oder
Genau.
treffe sie dann gerade in der Kantine und sage, ja, vorhin hat wohl nicht gepasst, hätte mal so, ne? Und das stelle ich mir auch wirklich schwierig vor. Also ich könnte natürlich rein theoretisch hier den ganzen Tag vor meiner Kiste sitzen, sagen wir, ist ja möglich hier, die Zoom-App auf dem Rechner bietet das an. Wir werden einmal vernetzt, dann könntest du mich einfach anklicken, ich dich auch, dann wird's hochpappen oder nicht. Oder ich kann sehen oben am Lämpchen, da will gerade nicht gestört werden. Aber so ist es ja in der Regel nicht. In der Regel ist es ja eine koordinierte Kommunikation, die terminisiert wird oder immer angekündigt wird und wo du genau sagst, und dann habe ich diese halbe Stunde und dann muss diese halbe Stunde auch hocheffizient stattfinden, weil ich habe ja nur diese halbe Stunde und kommt auch vielleicht nächste Woche erst wieder. Und wenn man
Genau.
das noch mit dem geteilten Kalender macht, je nachdem, wie man den freigestellt hat, wie das dann gerade in manchen Organisationen ist, ist einerseits so eine scheinbare Dauerverfügbarkeit. Und andererseits gerade eine Nichtverfügbarkeit, weil es ist ja dann aufgeteilt in Slots. Und diese Slots, ob die jetzt lang sind oder kurz sind, ob die gerechtfertigt sind, bis auch, dass man ja lernt und Slots sich selber reinstellt, damit man mal seine Ruhe hat und damit seinen Kalender verdünnt, während wir so als zwei Freelancer an verschiedenen Orten diese Spontanität gar nicht haben. Die wäre wieder am ersten. Ich würde dich einfach mal versuchen anzurufen. Oder der Chat ist es. Also das sind ja nochmal solche zeitlichen Gestaltungsmomente. Und die sind, finde ich, selbst wenn ich das jetzt so selbst mal beschreibe, merke ich gerade, kriege ich Schweißperlen auf die Stirn. Das ist ja richtig Arbeit. Und das ist was anderes, wenn ich weiß, auch ich bin da heute immer im Gebäude und die anderen sind auch da. Und
Ja,
ich
genau.
gucke mal, wie ich das heute mache.
Ja, genau. Also der ganze Wegfall von informellen Kommunikationssituationen. Ne, das ist das, was wirklich die Herausforderung darstellt, was ja auch eine große Auswirkung hat auf das ganze Thema Kultur und Kulturentwicklung. Ne? Also Kultur in der Organisation entwickelt sich ja viel durch die informelleren Stränge, die da vorhanden sind. Und da hilft es dann oft nicht, dass man dann die ganze Mannschaft mal für 2 Tage nach Mallorca verschifft sozusagen und da das große Team-Event macht und sagt, das war jetzt unsere kulturbildende Maßnahme, sondern das muss tatsächlich dann in jedem Touchpoint immer wieder greifbar werden, die Zuverlässigkeit, die Werte und so weiter und so fort, was da eben an Kultur und Führungsleitlinien gelebt werden. Ja.
Und da habe ich auch noch eine Frage an dich. Also ich würde es gerne mit dir diskutieren. Ich sehe da zwei Prozesse. Das eine ist, das habe ich auch schon viel von Führungskräften gehört. Wir kommen immer mehr ins Remote, also ins hybride Arbeiten, auch aufgrund des Recruitments. Das heißt, wir kriegen gar nicht mehr Leute von vor Ort und keiner zieht mehr um. Aber wir haben eine Substanz der Menschen, die sich kennen, die aus der Präsenzzeit gearbeitet haben und die wird immer mehr aufgeweicht,
Ja.
verwässert durch Menschen, die sich gar nicht mehr kennen. So, das ist das eine. Jetzt könnte man sagen, naja, gut, damit wird es schwieriger und jetzt muss man sich gucken, was für Mechanismen führt man ein. Aber es gibt meines Erachtens einen gegenläufigen Prozess. Also ich gehöre ja ausgewiesenermaßen zu den Babyboomern und wir haben ja als diejenigen, die in diese Remote-Arbeit reingewachsen sind, sogar in die ganze digitalisierte Arbeit, ganz stark noch das Muster, ich muss jemand persönlich kennenlernen, da baue ich Vertrauen auf und dann kann gerne das Remote dazukommen. Dann höre ich aber immer mehr, das ist ja auch schon mittlerweile sehr untersucht, dass junge Generationen, die sehr stark remote aufgewachsen sind, auch durch die verschiedenen Apps, dass die quasi Beziehungen vorbereiten durch ihre digitalen Kontakte. Und wenn sie dann in die Präsenz zusammenkommen, sogar wieder schneller sind, als ich es zum Beispiel gewesen bin, weil da findet eine andere Art von Vorbereitung statt und damit kriegt das eine Umdrehung. Und das ist ja ein gegenteiliger, Prozess. Das heißt, die brauchen auch manche Sachen nicht mehr, die ich vielleicht noch brauchen würde oder gebraucht habe, um mich wohlzufühlen. Und das ist doch interessant. Also es ist für mich sowieso divergierende Prozesse, die natürlich an irgendeinem Punkt sich so treffen müssen, dass es so das richtige ausgerüttelte Maß hat in der Mitte. Was denkst du
Ja,
zu diesen
genau.
Gedanken?
Ja. Und der gemeinsame Nenner von diesen beiden unterschiedlichen Erfahrungswelten ist schon auch ein bisschen das, was ich vorhin gesagt habe. Also die gemeinsam verbrachte Zeit ist entscheidend, ne, für die Beziehungsqualität. Ja. Erstmal unabhängig vom Kanal. Und natürlich, jetzt bin ich, ne, ich bin jetzt Generation X, wobei die Generationsthemen, wollen wir jetzt nicht aufmachen, das Fass, ja. Wir sind das halt so, es sind eher Gewohnheitsmuster, ja. Es ist nichts, was, wir sind es halt so gewohnt zu sagen, okay, wenn ich jemanden kenne, dann muss ich ihn persönlich treffen, ja. Es ist aber nichts, was unbedingt, ich sage es mal, auf einer Evidenzbasis, zutrifft, sondern da ist das Thema Zeit und gemeinsam verbrachte Zeit viel entscheidender. Wir denken halt so.
Also das finde ich jetzt sehr interessant. Also was du damit ganz klar sagst, ist also es ist erstmal die Quantität von Zeit. Qualitativ ist es sicherlich wichtig, was sind das für Begegnungen? Aber
Ja,
die
ja.
Qualität macht nicht das aus. Das Wesentliche ist nicht remote präsent, sondern es ist
Ja.
erstmal die Zeit. Und egal in welchem Setting, in welchem Format, mit welcher Technik es stattfindet, es ist dann die Qualität dieser Gemeinde, so wie wir jetzt gerade auch, das ist doch eine Qualität, wie wir miteinander sprechen. Und das stimmt, ist auch mein Gefühl. Also letztendlich, wenn ich mit dir so inhaltlich jetzt drin bin, habe ich gerade nicht das Gefühl, das wäre intensiver, wenn du mir hier wirklich gegenüber säßest. Das wäre schön, ne? Könnten wir hinterher noch einen Kaffee trinken und so. Aber mein Gespräch mit dir wäre jetzt nicht intensiver oder offener oder weniger offen. Es wäre irgendwie anders und trotzdem wäre es genauso gut.
Dazu gibt es übrigens ein bisschen aus einer anderen Ecke auch einen sehr interessanten Befund. Und zwar, es gibt ja, ne, diesen Back-to-Office-Trend und so weiter und so fort. Und man hat untersucht, wer wird denn befördert? Ja, welcher Mitarbeiter? Und dann hat man herausgefunden, nicht die leistungsstärksten. Ich vereinfache das jetzt ein bisschen, ne? Weil die individuelle Performance ist im Homeoffice nachgewiesenermaßen höher. So im Schnitt als im Büro. Aber befördert von einem Vorgesetzten, von der Führungskraft, werden eher die, die im Office sind, weil sie natürlich viel mehr Zeit mit der Führungskraft verbringen, die dann einfach da ist. Also das bestätigt so ein bisschen diesen Effekt, ne? Also es ist gar nicht so sehr die Qualität der Arbeit, sondern mehr Zeit mit jemandem zu verbringen, erhöht die Chance auf Aufstieg. Kann man ganz so pauschal sagen.
Ja, weil das vertrauensbildend ist.
Genau, ne?
Ja, Einfluss und Vertrauen. Und das sind zwei wesentliche Parameter, die eben geleistet werden müssen und die dann für bestimmte Fragestellungen eben noch anders geleistet werden können, wieder, wenn man dann in Präsenz zusammen ist, weil dann habe ich natürlich schon mehr an Informationen, an denen ich In voller Subjektivitäten, auch völlig falsch kann es ja
Genau.
sein, ein Vertrauen aufbaue. Ich meine, ne, also warum fallen wir auf Betrüger ein, ne? Weil die
Ja, klar.
uns wunderbar was vorspielen können, gerade
Eine
durch die Präsenz. Sie werden vielleicht remote viel weniger wirkungsvoll. Ich würde gerne noch mal gerade die Gelegenheit nutzen. Jürgen, du bist ja nicht nur jetzt in der Beratung und was du auch jetzt hier schon erzählt hast in dem Thema unterwegs, du hast ja auch schon sehr früh begonnen, Qualifikation, also Seminargeschehen remote zu entwickeln, zu machen. Kennst aber auch beides, also auch, ne, den
Ja.
Vortrag, die Vorlesung oder wie auch immer, ein Workshop-Seminar auch aus deinen früheren Tätigkeiten, wo du ja auch mit Metaplan und Karten richtig schön in deinem Raum gearbeitet hast.
Ja.
Bezieh doch das, was wir diskutieren, bitte nochmal auf Lehrveranstaltung, also auf Schulung. Gibt es da auch Erkenntnisse, wo du sagst, da ist es vorteilhaft, da ist es nachteilig? Das sind wieder die Elemente, wo ich drauf achte. Oder gäbe es etwas, wo du sagen würdest, diese Art von Qualifikation, die würde ich ungern remote machen, sondern da würde ich darum bitten, dass Leute vielleicht aus ganz Deutschland irgendwie hier in Kassel sich im Hotel treffen. Hast du dazu eine Meinung?
Ja, ich versuche gerade zu sortieren. Also es gibt eine ganz klare Empfehlung, wenn es um Handlungskompetenzen geht. Ja? Das heißt, wenn ich eine Handlungskompetenz trainiere, ich mal bleibe mal beim Mitarbeiter, also Mitarbeitergespräche, wenn die in der Praxis analog stattfinden sollen, ne? Also Führungskraft bespricht sich mit dem Mitarbeiter in seinem Büro, ja, dann ist es viel sinnvoller, genau diese Handlung in Präsenz zu trainieren. Ja, also, und wenn das aber ein weltweit verteiltes Remote-Team ist und die Mitarbeitergespräche finden nur digital statt, ist es sinnvoll, dieses Training digital stattfinden zu lassen.
Es wird sich
Das heißt,
widerspiegeln, ja.
genau, also das ist eine 100 Jahre alte Erkenntnis aus der Lerntheorie, dass der Anwendungskontext und der Lernkontext möglichst identisch sein soll. Ja, ich weiß nicht, Christian, vielleicht hast du es auch noch gemacht, wenn man so früher so Telefongespräche in Rollenspielen simuliert hat, ne? Dann hat man so die Pinnwand dazwischen geschoben, ne? Und
Genau.
so. Und das ist immer so
Ja.
ein bisschen dröge gewesen, ne? Aber das ist so ein Klassiker. Also Anwendungskontext soll dem Lernkontext entsprechen, beziehungsweise umgekehrt, ne?
Dann gehe ich jetzt gleich damit einen Schritt weiter, weil es geht ja auch hier um Organisationsberatung. Also wir haben jetzt ja allgemein drüber gesprochen, über die verschiedenen Dimensionen, über die Herausforderungen, die in dem Thema Remote oder hybrides Arbeiten drin sind. Und wir haben quasi ganz automatisch ganz viel über Teams, über Zusammenarbeit in Organisationen, über die Herausforderungen und die Aufgaben, die in diesem Kontext notwendig sind. Und jetzt lass es uns noch mal zuspitzen auf die Beratungsarbeit. Also ganz speziell auf die Beratungsarbeit. Jetzt können wir ja sagen, okay, also ich sage ja immer als Organisationsberater, ich bin teilweise Coach, ich bin Facilitator für verschiedene Workshop-Formate. Das Thema Projektmanagement, wenn ich in Veränderungsarchitekturen gehe, ist auch eine große Rolle. Und ich bin Consultant, das heißt, ich bin auch Know-how-Träger für gewisse Themen. Das sind so die
Genau.
vier Kompetenzfelder, in denen ich als Organisationsberater aufspielen muss. Jetzt ist die Frage, also ich kann das machen. Ich kann das machen rein präsent, wie ich viel gemacht habe. Ich kann, wie das Corona stattfinden, da habe ich es dann auch teilweise mal ganz remote gemacht, was ich wirklich teilweise auch schwierig fand. Für mich ideal wäre es mittlerweile so hybrid, je nachdem, was gerade der Anlass ist. Aber wenn wir uns das mal so verdichten, was brauche ich, also wenn ich jetzt mich stellvertretend mache als Organisationsberater für eine vielleicht Metakompetenz und was für spezielle Kompetenzen, um in dieser Art hybriden Arbeitens aus der Rolle des Beraters möglichst, ich will nicht sagen erfolgreich, sondern einfach hilfreich, effizient sein zu können. Ist das einfach eins zu eins übertragbar, was wir jetzt hier diskutiert haben, oder gibt es da noch einen besonderen Aspekt aus deiner Perspektive?
Also ich glaube, was ganz entscheidend ist, ist, dass, also das können wir Organisationsberater ja schon ganz gut, und zwar eine Prozessdesign-Kompetenz, ne? Also schön aufmalen, wie ist der Prozess? Und durch das ganze Thema Remote wird es natürlich wesentlich vielfältiger. Ja. Und diese Kompetenz, das scheint, da gibt es auch eine Studie, komme jetzt nicht mehr drauf, aber was ist einer der Erfolgsfaktoren für Organisationsberatung? Ne? Und da war ganz deutlich das Thema Designkompetenz ist entscheidend. Und das beinhaltet ja viele Unterkompetenzen. Ne? Also ich muss Möglichkeiten und Grenzen der jeweiligen Formate kennen. Ich muss wissen, welche aktuellen Entwicklungen gibt es gerade. Gerade mit KI tut sich es ja ganz, ganz viel auf dem Markt. Ja, also zum Beispiel KI wirklich auch in der Workshop-Gestaltung und sonst was einzubeziehen. Da sind wir ja so ein bisschen an den Anfängen teilweise. Aber dass ich da eine ganz, ganz tiefe Kenntnis habe und wirklich einen ganz großen Handwerkskoffer zur Parate habe, weil ich habe vorhin beim Thema Lernen, Anwendungs- und Lernkontext gesprochen. Und man kann es aus meiner Sicht auch auf die Beratungssituation drauflegen, zu sagen, der Beratungskontext, also die Art und Weise, wie ich berate mit den Formaten, muss dem Kontext in der Organisation entsprechen. Ja, also wenn die jetzt 80% remote unterwegs sind und ich komme mit meinem Köfferchen und meiner Pinnwand an und sage, jetzt machen wir schöne Workshops, dann wird da nicht so richtig was zusammenpassen. Ja, so. Und ich muss in der Lage sein, als Berater mich natürlich den Strukturen und den Gewohnheiten in der Organisation anzupassen. Man kann aber natürlich auch irritieren. Ne? Also das ist ganz klar. Ne? Also muss man ja auch, aber es darf ja nicht nur Irritation sein.
Dinge, dann würde ich gerne noch etwas fortschreiben. Ich spreche in meinen Beratungen, wenn es größere Projekte sind, gerne von der Prozessarchitektur. Also es gibt ja Prozesse, die man gestalten kann in der Kommunikation, und mit der Architektur meine ich die verschiedenen Ebenen der Kommunikation und der Projekte, der Unterprojekte. Also vielleicht beginnt ein Prozess mit der Geschäftsführung, es gibt Einzelgespräche, es gibt Workshops. Und dann gibt es ein erweitertes Führungsteams. Irgendwann muss das ganze System in einem Raum, alle Mitarbeiter, wenn es vielleicht eine Unternehmung ist, die nur 50 Mitarbeiter hat. Es gibt eine Großveranstaltung, und dann gibt es Projektgruppen. Und das sind ja auf verschiedenen Involvierungsebenen, sind das ja Kommunikationsevents, die einzeln gut gestaltet werden müssen und gleichzeitig aber auch in der Kombination, in dem Zusammenführen vom Einzelgespräch über Workshop oder Kongressformat, über Briefing, über einen Online, über eine Informationskampagne. Also die verschiedenen Dinge, die sollten in der möglichst Breite genutzt werden für einen Veränderungsprozess, plus dann auch wiederum, wie faktische Veränderungen in der Organisation stattfindet, wie dort wieder Prozesse, plus dann auf einmal, welche Instrumente mit reinkommen und welche anderen Fakultäten von wirtschaftlicher und juristischer Beratung. Also es wird immer mehr, und jetzt, was du sagst, geht nämlich noch oben eins drauf. Ich müsste dann noch sagen, okay, wir machen jetzt drei Geschäftsführer-Meetings, die machen wir hier in Präsenz. Dann gehen wir in ein Townhall-Meeting, das sollte aber gleich remote stattfinden, weil eure Company sowieso meistens remote unterwegs ist. Da gibt es dann wieder irgendwelche Projektgruppen, die vielleicht sogar mit bestimmten IT-Tools, und zwar IT-Tools, die Prozessgestaltung mit einer Kanban-Anwendung sehr gut kombinieren, wo das aber bei euch ein eigener Prozess ist, was einzuführen, um dieses Prozess so zu begleiten. Dann ist es aber wichtig, an dem Punkt, wo nochmal die Schritte gegangen sind, und da müsst ihr jetzt wirklich mal ein Event machen im großen Hotel, wo alle zusammen sind, und dass sich diese verschiedenen Gestaltungsformate der Kommunikation nochmal toppe, das ist wie eine dritte Dimension, sollten sie in Präsenz oder Remote, und wenn Remote, in welcher Art von Remote, oder wenn in Präsenz, in welcher Art von Präsenz stattfinden. Und das ist ja nochmal eine. Also ich meine, da kriege ich so ein Hologrammbild, ne, was du ja als Berater im Grunde mitbringen musst und dann vielleicht auch als Team mitbringen musst. Und ich merke das auch daran, bin ich ja etwas IT-affin, und ich komme manchmal an Dingen vorbei, wo ich denen sogar manchmal zumindest empfehle, schaut euch mal dieses IT-Tool an, was für euch hilfreich sein könnte, obwohl das ja gar nicht meine Fachkompetenz ist, was ich bei denen lassen muss. Aber wo ich dann selbst merke, ist, das wäre jetzt was, wir müssen raus aus dem Zoom oder wir müssen das, wir müssen in anderes Kollaboration, weil die können mit diesem Kollaborationstool, was sie nutzen, kommen sie gar nicht in die Visualisierung oder in die Dimension ran, die sie jetzt eigentlich bräuchten. Was natürlich irgendwann noch eine Überforderung ist, das ist mir auch klar. Aber das ist das, was ich gerade für mich nochmal gehört habe, als ich dir zugehört habe. Das ist ja schon irgendwie eine enorme Herausforderung, aber ich glaube, da spiegeln wir als Berater etwas wider. Aber ich glaube, Führungskräften geht es genauso.
Ja, genau. Ja, Führungskräfte haben da eine große Herausforderung. Und weil wir Berater, wir haben uns da sehr dazu freiwillig entschieden. Führungskräfte haben sich natürlich auch für ihre Führungskraft entschieden, aber dieses ganze Thema Formate und so weiter und so fort ist ja jetzt nicht etwas, wo man jetzt direkt im Fokus hat, wenn man Führungskraft wird.
Ja,
Ne?
und jetzt
Genau.
hast du die KI erwähnt, also das merke ich ja auch. Also ich habe das natürlich für mich unterschiedlich schon genutzt, aber ein richtig mit einer integrierten KI, der gleich online oder in der Situation Sachen zusammenfasst, verdichtet einzubauen, da merke ich auch selber, das sind ja dann so Lernfelder, wo ich nochmal sage, Mensch, da müsste ich die KI nochmal selber ganz anders nutzen, um sie dann wirklich virtuos dort mit anwenden zu können. Und ne, ich weiß nicht, wie es dir geht. Emotional kriege ich gerade auch wieder das Gefühl, ey, es könnte jetzt mal zu viel werden. Was sollst du sonst noch alles kennen? Weil du musst ja auch noch, wenn du Coach, psychologisch fundiertes Coaching machen, ne? Du hast Schermuli, ne? Mit dem habe ich in Berlin mal gearbeitet. Klar, dann denkst du noch an psychologische Sicherheit. Also diese ganzen Themen. Und dann fragst du dich ja als Organisator, ey, auf welchem Feld spielt es eigentlich noch auf? Also irgendwann ist es die eierlegende Wollmilchsau und das kann es nicht sein. Was denkst du? So als Organisationsberater, was könnten Strategien sein, der wiederum der Verdichtung, also wo du wieder sagst, okay, wie bringe ich das auf eine Metaebene so, dass es nicht in ein Überforderungsmuster wird, weil das gilt ja für Management auch wieder genauso.
Immer zu fragen, wozu ist etwas sinnvoll? Also, na, erlebt man es ja gerade in der KI, auch auf LinkedIn und so weiter und so fort, dass dieser Toolismus gerade extrem überhand nimmt. Was heißt so überhand? Ne? Also ist da, ne? Es kommen ja jeden Tag gefühlt 50.000 neue KI-Tools raus, die man als Führungskraft, als Berater, als Geschäftsführer kennen sollte und sich wirklich zu fragen, wozu in meinem Prozess, in meinem Arbeitsalltag brauche ich das eigentlich? Ja, also diese ganz einfache Telos-Frage zu stellen. Ja, und dann kann es auch sehr hilfreich sein. Also zum Beispiel, ich mache das jetzt mittlerweile regelmäßig, es hat gar nicht so viel Aufwand, Bedarf. Ich habe, wenn ich Workshops gebe, dann habe ich jetzt, das habe ich jetzt drei, viermal gemacht, gab es sehr gut, habe ich von meinem Kunden so auf ChatGPT so einen Assistenten gebaut, ne? Also ne, nennen wir ihn den Rickmann, Bot, wo ich Daten über dich reingeladen habe und so weiter und so fort. Und dann einen Workshop gemacht, Strategieentwicklung, ja, dann ein Foto, schönes Foto, das in ChatGPT in den Bot eingegeben und zu sagen, brainstorme mal, was sagst du zu dem Ergebnis, was ist gut, was ist schlecht, welche anderen Ideen hast du? Und das darf man natürlich, ne, mit KI nicht eins zu eins nehmen, aber jedes Mal, wenn ich das gemacht habe, hat sich danach eine doch interessante und ich sag mal, Perspektiven erweiternde Diskussion angeschlossen.
Das heißt, du hast es während des Prozesses gemacht und hast das
Genau.
sozusagen gleich wieder einmal. Genau. Und das ist
Genau, mal,
sozusagen, ja.
mal, mal habe gesagt, so, also einmal schauen wir mal, was KI dazu sagt, zu unserem Ergebnis. Reingegeben, zack, eine Minute später war das Ergebnis da und da waren interessante Sachen dabei. Also es wurde nie irgendetwas dann eins zu eins übernommen oder gestrichen oder so, aber es hat den Prozess vorangebracht.
Und die Metaebene darauf könnte nochmal sein, für dich in der Beratungsrolle, dass du das jetzt selber machst und das auch vorbereitest und einbringst. Oder du hast das als einen Prozessschritt im Design deines Workshops so im Kopf, weil du je nachdem, mit wem du zusammenarbeitest,
Genau.
weißt, da sind ja die Fähigkeiten. Du sagst, und jetzt machen wir einen Break. Guckt euch mal das, was wir erarbeitet haben, und gebt das mal bitte in die KI ein, für euch selber unterschiedliche
Ja.
Weise. Von mir ist auch auf dem Smartphone. Und dann Guckt mal, was ist die Essenz daraus, die ihr vielleicht ja auf einen Satz verdichten könnt und die jeder von euch auch mit Hilfe seiner vielleicht sogar individuellen KI, wen er da gerade
Ja,
nutzt, macht.
ja.
Und diesen Satz, den bringen wir hier wieder zusammen und dann gucken wir uns, was das für uns aussagt. Und damit bist du wieder auf dieser Ebene des Facilitation, also du bist nur auf der Prozessebene. Du denkst nur so eine Möglichkeit mit und in dem Fall nutzt du sogar die Fähigkeiten wieder der Menschen, die eben mittlerweile aufgrund der fortlaufenden Zeit das selbstverständlich jeder für sich nochmal zur Verfügung haben.
Ja.
Und ich glaube, das ist so dieses Meta, 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 Meta-Ebene. Du musst immer wieder gucken, wie du diesen Prozess leitest, weil, wie ich das vorhin beschrieben habe, dann kommst du zu diesem Überforderungsmuster, weil dann musst du es ja alles selbst machen. Also ich muss nicht jetzt nur mit Metaplankarten umgehen können, ich muss nicht nur schön eckig schreiben können, ne? Ich muss nicht nur ein Clusterformat gut drauf haben und Warming-up-Format, sondern ich muss auch noch gucken, wie bringe ich selbst die KI ein oder wie bringe ich dies und jenes und so weiter. Und dann wird es immer mehr. Also ich muss sozusagen immer wie oben auf der Suppe schwimmen. Aber derjenige, der das tut, hat, kann das ja auch nur, weil ich dafür inhaltlich überhaupt nicht mit drin bin. Und diese ganzen Gedanken, was
Ja.
ist die Lösung, wo kann es hingehen, wenn ich machen muss. Und dann bin ich auf der Prozessebene. Und das jetzt aber in Anbetracht dieser erweiterten Möglichkeiten.
Genau.
Jürgen, ich finde, das ist, wir können es jetzt abschließen, weil das ist ja so, also für mich wäre das, nicht, dass ich jetzt hier da schon dich rausmoderieren will, aber für mich wäre das die ganze Diskussion, die wir jetzt in dieser knappen Stunde geführt haben, ob das Management ist, ob das Beratung ist. Es hat genau diese beiden Aspekte. Ich bin, wenn ich mit dir rede, teilweise begeistert, weil ich sehe unendliche Möglichkeiten. Das ist die eine Seite. Und die andere Seite ist es aber auch, es macht mir auch etwas schweres Herz, weil ich merke, verdammt nochmal, du musst dranbleiben, dass du immer wieder diese Ebene auch triffst und die dir erarbeitest, dass du eben diese Umfänglichkeit der Möglichkeiten, die du aber eine auf Rekursionsebene bringst, dass du damit umgehen kannst, ohne irgendwie zu tief einzutauchen. Wenn du das gut kriegst, hinkriegst, inklusive jetzt diesen technischen Möglichkeiten, kann man sagen, dann bist du ein guter Organisationsberater und vielleicht auch Coach und so weiter. Ne? Das
Ja,
ist jetzt noch nicht unser
genau.
Thema.
Ja. Ja, ich glaube, man kann es sogar vielleicht reduzieren auf das Thema neugierig bleiben und zuhören.
Ja,
Ne?
das
Also
stimmt, das
wirklich
stimmt.
hören, was bewegt sich und neugierig bleiben auf und natürlich immer zu prüfen, wozu machen wir das? Also ne, wirklich
Ja, genau.
diese Frage zu stellen, weil sonst wird man schnell hingerissen von der
Ja.
Vielzahl an Möglichkeiten und ja.
Ich habe vor vielen Jahren, also da hat man noch Kassetten gehört, habe ich mal so einen Managementberater gehört und der hat dann damals, ich glaube, von Digital Stupidity gesprochen. Und das ist das. Also man kann sich ja verlieren in den Tools und in den Möglichkeiten. Und also dieses oder das Wort La Polar, ne? Man wird La Polar oder man wird Nerd oder man ist verliebt in das. Und diese Freiheit bei aller Faszination zu behalten, ist eben auch wichtig, um immer wieder zu gucken, wofür brauche ich jetzt was gerade genau?
Genau,
Klar.
also,
Und wie halte ich meinen Lernprozess
ja,
lebendig?
genau.
Jürgen, ich möchte mich ganz doll bei dir bedanken. Für mich war das gerade ein Lernprozess.
Okay,
Also,
danke
was ich ja auch
schön.
merke, das ist ja das Schöne an diesem Podcast, und das ist mir jetzt auch schon mehrfach so gegangen. Die Diskussion könnte man ja auch mal so führen, ne? Aber jetzt macht man
Ja.
hier einen Podcast reden und auf einmal ist man ganz konzentriert da drin und denkt da in einer Art und Weise nochmal drüber nach, was ich ehrlich gesagt lange nicht mehr so gemacht habe. Und du hast mich angeregt und ich hoffe, unsere Zuhörer und Zuhörerinnen können auch was von mitnehmen.
Vielen Dank, Christian, für das
Ja,
schöne
danke
Gespräch.
auch
Ja.
und dann tschüss, ne? Bis zum
Tschüss.
nächsten Mal. Mach es gut. Ciao. Das war Orga Consult, der Podcast rund um die Organisationsberatung. Organisationen bestimmen unser Leben. Sie ermöglichen vieles und fordern uns heraus. Die Organisationsberatung hat den Anspruch, denjenigen, die Organisationen gestalten, hilfreich zur Seite zu stehen. Genauso wie sich Organisationen immer weiterentwickeln, so ist auch die junge Profession der Organisationsberatung in einem permanenten Entwicklungsprozess. Wenn dir dieser Podcast gefällt, teile ihn doch oder gib 5 Sterne. Damit ein breites Forum zur Fragestellung entsteht, Organisationsberatung, was ist das Was tut man da? Wofür ist das gut?